Zorn, die andere Seite der Liebe. So habe ich das überschrieben. Und der Anlass war eigentlich ein Gottesdienst vor ein paar Wochen. Da hatte nämlich der Frank als Eingangsvers einen Vers aus Jesaja. Und den habe ich euch nochmal mitgebracht. Franz, magst du den? Das ist das. Ja, okay. Und zwar hieß es: Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Also das ist ein Vers, da geht es um den Zorn. Und manche von euch wissen vielleicht, dass ich letztes Jahr noch mal eine Weiterbildung gemacht habe in Emotional Logic, heißt es. Das ist eine Methode, wie man besser Gefühle verstehen kann und mit Gefühlen umgehen kann. Und da habe ich mir gedacht, wenn schon in der Bibel so viel und so starke Gefühle vorkommen und auch Gott mit Gefühlen in Verbindung gebracht wird, würde ich gern die nächsten Predigten ein bisschen unter das Thema Gefühle stellen, weil ich finde, Gefühle sind das, was uns Menschen menschlich macht. Also sie unterscheiden uns vor allem mal von Maschinen, also ich denke mal noch, weil im Zuge der Entwicklung und mit künstlicher Intelligenz bin ich mir gar nicht so sicher, ob sich das nicht mal ändert. Sie unterscheiden uns nicht von vielen Tieren. Also wer einen Hund hat zum Beispiel, der weiß, ein Hund kann sich freuen, ein Hund kann Angst haben, ein Hund kann sich auch schämen, wenn er was falsch gemacht hat, und ein Hund kann auch wütend und ärgerlich werden. Also Gefühle, das sind ein unglaubliches Geschenk, weil ohne Gefühle wären wir gar nicht lebensfähig. Also die helfen uns eigentlich, weil sie uns auch beschützen. Angst zum Beispiel, ohne Angst würden wir einfach über die Autobahn spazieren oder im 10. Stockwerk auf dem Balkongeländer rumturnen. Also da ist Angst ganz wichtig. Ich fange aber heute nicht mit der Angst an, sondern mit dem Ärger, und zwar ganz bewusst, weil ich denke, dass Ärger und in seiner Steigerung Wut und Zorn ein Gefühl ist, das bei uns Christen eher skeptisch beäugt wird. Also es ist ein Gefühl, das sich nicht so toll anfühlt, und wir schämen uns oft dafür, wenn wir wütend sind. Und ich denke, so Gefühle wie Traurigkeit oder auch Schuldgefühle oder Angst, die sind durchaus erlaubt. Die sind vielleicht sogar in christlichen Kreisen auch erwünscht. Aber Zorn, das ist was, da schämen wir uns oft dafür. Also das verbinden wir vielleicht sogar mit Sünde. Aber wenn wir jetzt diesen Satz hier lesen, dann scheint es so, als wäre das eine göttliche Eigenschaft, Zorn. Jetzt könnte man natürlich einwerfen, dass wir Menschen vielleicht dazu neigen, auch Gott menschliche Gefühle anzudichten oder zu unterstellen. Aber ich habe mir gedacht, wenn Jesus der ist, dem wir nachfolgen und dem wir vertrauen, und der von sich sagt, dass er mit Gott eins ist und dass Gottes Geist in ihm ruht, und wenn es so ist, dass er unser Vorbild ist und wir ihm ja ähnlicher werden sollen, dann müssen wir uns auch mit Ärger und Zorn auseinandersetzen, weil Jesus war sehr oft wütend. Ich habe euch heute mal ein paar Zitate von Jesus mitgebracht, und es geht mir jetzt gar nicht so um die sind wahllos aus den Evangelien genommen, es geht gar nicht so um das, in welchem Zusammenhang stehen die, sondern die Tatsache, wie oft war Jesus wütend und wie hat er das ausgedrückt. Also der erste Satz ist aus Markus. Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, tief erschüttert über ihre Hartherzigkeit. Das war eine Szene aus, da hatte er einen Mann geheilt am Sabbat und von den Gegnern kam Kritik. Dann hat er sie zornig angeguckt. Dann der nächste Satz ist von der Beerdigung. Als Jesus sah, wie die Trauergäste weinten, da wurde er nicht etwa mitfühlend auch traurig, sondern er wurde zornig. Also da steht sogar, dass Jesus auch geweint hat und dass die Leute gedacht haben, er hat geweint, weil er den, der gestorben ist, so lieb hatte. Aber in dem Zusammenhang wird deutlich, dass Jesus Tränen der Wut geweint hat. Und dann weiter heißt es, einige flüsterten, hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb. Und dann heißt es, da wurde Jesus erneut zornig. Und dann greift er quasi diejenige an, die eigentlich trauert, also die Schwester des Verstorbenen, und sagt, Martha, habe ich dir nicht gesagt, Du würdest die Macht der Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubtest. Also da ist ganz viel Ärger zu einer Trauernden auch. Dann der nächste Satz. O ihr ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, sagt Jesus, wann fangt ihr endlich an zu glauben? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euren Unglauben ertragen? In den neueren Übersetzungen fehlt der erste Satz. Ich habe überhaupt festgestellt, je moderner die Übersetzungen, desto harmloser wird der Ärger übersetzt. Dann noch ein Vers. Zornig entgegnete er ihnen, wie viele Beweise wollt ihr denn noch haben? Eins steht fest, Leute wie ihr werden von Gott kein Zeichen sehen. So ließ er sie stehen. Das war an die Pharisäer. Übrigens, das vorher mit den, oh ihr Ungläubigen und verkehrtes Geschlecht, das war an die Jünger, weil die ein Kind nicht heilen konnten. Dann noch ein ganz krasser Satz. Weg mit dir, Satan, erwiderte Jesus zu Petrus. So wie du denken alle Menschen, die Gottes Gedanken nicht begreifen. Habe ich mich gefragt, was hat Petrus verbrochen? Es war so, dass Jesus über seinen Tod gesprochen hat, dass er sterben wird, und Petrus hat es nur gut gemeint. Er hat zu Jesus gesagt, das wird bestimmt nicht passieren, Gott wird dich beschützen. Und dann so eine Reaktion. Dann noch ein Satz, als Jesus das merkte, wurde er zornig. Was hat er gemerkt? Dass die Jünger die Kinder von ihm weghalten wollten. Und dann noch über seine Mutter hat er sich auch oft geärgert. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Die modernere, harmlosere Übersetzung, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Und dann noch eine ganz interessante Stelle, ihr Teufelspack. Original heißt es, ihr Schlangenbrut. Wie könnt ihr durch und durch verlogenen Leute überhaupt etwas Gutes reden? Und dann finde ich interessant, dass Jesus sagt, wie es im Herzen eines Menschen aussieht, das erkennt man an seinen Worten. Das ist es, wes das Herz voll ist, es geht der Mund über. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was an Guten in ihm ist. Und ich denke mir, also wenn jemand sagt, ihr Teufelspack, anscheinend hat gutes Reden nicht unbedingt was mit der Wortwahl zu tun. Also jetzt könnte man meinen, wenn Gott schon in einem Menschen so präsent ist in dieser Welt, wie in Jesus, dann sollte er doch ein Mensch sein, der in sich ruht und bedacht reagiert und endlos geduldig ist und sich wertschätzend und einfühlsam auf das Gegenüber einlässt und der in Diskussionen nicht emotional wird und auf keinen Fall verbal ausfällig, Schlangenbrut, bis unter die Gürtellinie. Also wenigstens Jesus sollte sich eigentlich benehmen wie ein guter Christ, oder? Aber Jesus hat seine Wut nicht nur in Worten ausgelebt, sondern er wurde sogar handgreiflich. Die nächste Stelle ist vielleicht bekannt. Jesus sah im Tempel viele Händler, die Ochsen, Schafen und Tauben als Opfertiere verkauften. Auch Geldwechsler saßen hinter den Tischen. Und jetzt kommt's. Voller Zorn knüpfte Jesus aus Stricken eine Peitsche. Also mein Mann hat mich darauf aufmerksam gemacht, vor Gericht wäre das sehr ungünstig, weil das ist noch nicht mal im Affekt, das ist vorsätzlich. Also der hat sich da erstmal eine Peitsche angefertigt, jagte die Händler mit all ihren Schafen und Ochsen aus dem Tempel, er schleuderte das Geld der Wechsler auf den Boden und warf ihre Tische um. Warum? Das Haus meines Vaters ist doch kein Kaufhaus. Seine Jünger dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Also das ist schon ein krasses Verhalten für einen, den wir Friedefürst nennen. Und wir in unserer Sozialisation würden vielleicht sagen, Jesus hätte da auch erstmal eine Nacht drüber schlafen können, bis der schlimmste Ärger verraucht gewesen wäre. Er hätte ein bisschen runterkommen können, hätte sich vielleicht dann mit den Händlern und mit den Gemeindeleitern an einen runden Tisch setzen können, hätte sich auch erstmal bedanken können bei den Händlern, dass sie sich so einsetzen für die Pilger, weil die ihre Opfertiere dann nicht von weit her herschleppen müssen. Ist ja praktisch, wenn man vor Ort alles kaufen kann. Ist wie im Klosterladen. Also warum regt er sich so auf? Also wenn man die Evangelien unter einen emotionalen Gesichtspunkt liest, ich habe sie wirklich alle vier von vorn bis hinten überflogen, dann zieht sich durch die ganzen Kapitel zieht sich eine Spur von Wut. Jesus diskutiert, Jesus streitet, Jesus regt sich auf, er schimpft. Wenn das christlich ist, dann müssen wir unsere Vorstellung über Wut und unseren Umgang mit Ärger überdenken. Bevor ich nochmal zu Jesus gehen möchte und was ihn so angetrieben hat, möchte ich noch ein paar grundsätzliche Sachen zu Wut sagen. Also jedes Gefühl, das wir haben, Angst oder Schuldgefühl und eben auch Wut, hat einen sinnvollen Zweck. Also Gefühle ist nicht was, was irgendwie so lästige Nebenwirkungen sind, die wir halt ertragen müssen, sondern jedes Gefühl bringt immer eine Botschaft mit sich. Und es wird nicht gehen und es wird immer lästiger werden und es wird sich immer öfter melden, bis wir seine Botschaft verstanden haben. Und Wut, das ist ein Gefühl mit einer unglaublichen Energie. Also das Geschenk der Wut ist Kraft. Und die Botschaft von Wut heißt, tu was. Also viele Erfindungen und wirklich tolle politische Umwälzungen wurden durchgeführt, weil Menschen sich aufgeregt haben. Der Walkman zum Beispiel wurde erfunden, weil da einer am Strand lag und sich aufgeregt hat, dass die Jugendlichen mit ihren Transistorradios über die Strände gelaufen sind und er war in seiner Ruhe gestört. Also, Wut gibt dir Kraft, damit du was verändern kannst. Jetzt ist nur die Frage, was? Weil das zeigt dir die Wut meistens nicht. Das musst du selber rausfinden. Die Wut zeigt dir nur, da ist jetzt was bedroht, was dir wichtig ist. Also, sage mir, was dich wütend macht und ich sage dir, was du liebst. Deswegen die Überschrift heute auch, Ärger, Wut und Zorn, die andere Seite der Liebe. Das wäre mal interessant, diese Frage, ob das zusammenhängt. Also die Fähigkeit und auch der Mut, wütend zu werden und die Fähigkeit und der Mut zu lieben. Vielleicht bist du jetzt ein Mensch, der nicht oft wütend wird. Also dich bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Vielleicht liegt es daran, dass dir nicht so viel wichtig ist, außer deine Ruhe. Oder, was oft auch der Fall ist, es könnte sein, dass du dir den Ärger abgewöhnt hast. Dass du ihn wirklich verlernt hast, weil, als du klein warst, dieses Gefühl vielleicht nicht erlaubt war. Weil dann ist vielleicht was Schlimmes passiert. Die Mama hat geweint. Oder sie hat 3 Tage nicht mit dir gesprochen. Oder der Papa ist ausgerastet. Oder noch Schlimmeres. Und dann hast du dich entschieden, nein, Wut ist nicht gut. Und diese Wut hat sich in deinem Kopf untrennbar verbunden mit dem Gefühl der Angst und dem Gefühl der Schuld. Und das ist jetzt wie zusammengeklebt. Aber was uns schuldig werden lässt, ist nicht unsere Wut und es ist auch nicht dieser emotionale Ausbruch, sondern was uns schuldig werden lässt, ist höchstens der Grund unserer Wut. Die Pharisäer waren auch wütend, weil sie ihren Einfluss und ihr Geld liebten. Und die Jünger waren auch oft wütend, weil sie ihre Bedeutung neben Jesus und ihre Ruhe liebten. Deswegen haben sie ja auch die Kinder vertrieben. Also wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Ausraster im Tempel, das haben wir noch da. Was war Jesus hier wichtig? Das Haus meines Vaters. Also, das heißt die ungestörte Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und das war jetzt hier nicht nur bedroht dadurch, dass da Dinge verkauft wurden. Ich denke, das war nur der Aufhänger. Sondern, dass da Geschäfte gemacht wurden, mit der Angst der Menschen, Gott nicht zu genügen. Also dieser Opferkult hat es quasi gefördert, dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht in Ordnung. Und Jesus hat sich mit der Aktion einen Haufen Feinde gemacht, da fing es dann eigentlich erst so richtig an, so wie sämtliche Propheten vorher, weil Wut erzeugt immer Wut. Und ich wünsche mir manchmal, ich könnte mich mit Jesus unterhalten und könnte ihn was fragen zu dem Ärger. Und ihn fragen, warum hast du dich nicht mehr rausgehalten? Warum hast du dich so eingemischt? Weil du hättest doch auch dir ein Häuschen bauen können in Nazareth mit einem schönen Garten und einer kleinen Zimmererwerkstatt und du hättest ab und zu mal eine Predigt halten können oder als Zimmerer-Hausmeister die örtliche Synagoge in Schuss halten. Und da an deinem kleinen Platz hättest du doch auch Zeugnis geben können von dem, was dir wichtig ist. Aber warum hetzt du die Leute gegen dich auf? Und vielleicht würde Jesus dann sagen, was er vor 2000 Jahren auch schon gesagt hat, so ähnlich, weil ich die Welt liebe, weil ich nicht zuschauen kann, was da schief geht. Und wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dich auch einmischen. Und dann wirst du dir auch Feinde machen. Warum soll es dir besser gehen als mir? Und dann wird Jesus mich vielleicht erinnern, dass derselbe Geist, der ihn zur Wut getrieben hat, dass der mich auch treiben will. Und wenn ich mir es dann recht überlege, denke ich mir, ich will vielleicht diesen Geist gar nicht. Weil ich will gemocht werden. Wurde Jesus gemocht? Es kommt drauf an, wen man fragt. Aber von vielen nicht. Auf dem Grabstein von Jesus, wenn er denn einen hätte, würde sicher manches stehen, aber bestimmt nicht, er war ein netter Mensch und ein angenehmer Zeitgenosse. Ich habe mir gedacht, ich will doch am liebsten immer den lieben Jesus haben. Also den, der sich kümmert, auch um mich, der mich tröstet, der ermutigt, nicht den zornigen. Weil am Ende ist er auch mal zornig über mich, so wie über den Petrus, nur weil ich nicht verstehe, was Gott vorhat. Ohne den wütenden Jesus, habe ich mir gedacht, wäre die christliche Religion direkt harmlos. Das wäre so wie bei den Amischen in ihren frommen Ghettos. Oder wie bei den Buddhisten in manchen Klöstern im Himalaya. Die tun keiner Fliege was zuleide. Vorgestern hatten wir als Mittagessen Chili con Carne. Und dann haben wir festgestellt, ohne das Hackfleisch wäre das Essen direkt vegan. Aber so wie wir das Hackfleisch nicht aus dem Chili rauspopeln können, so können wir diesen zornigen Jesus nicht aus dem christlichen Glauben nehmen. Weil Jesus war ein unbequemer Zeitgenosse, der ist angeeckt und er fordert uns auf, folgt meinem Beispiel, lernt von mir. Lernen können wir von Jesus ganz toll auch, wie wir jetzt diese Wut will ja immer in Aktion gehen, was wir jetzt für Möglichkeit haben, diese Energie einzusetzen, diese Wut. Und da habe ich euch jetzt nochmal eine Folie. Also die drei Möglichkeiten haben wir jetzt. Das erste ist die aggressive Methode, die hat Jesus wirklich ganz oft ausgelegt. Aggressiv kommt von lateinisch agredi, das heißt an jemand herangehen. Also wir denken immer, Aggression ist vor allem kämpfen und streiten und so weiter, aber es heißt erstmal an jemand herangehen, das heißt es entsteht Begegnung. Das hat Jesus ganz viel mit den Theologen seiner Zeit, mit den Gemeindeleitern, auch mit seinen Jüngern gemacht. Und da ist mir wichtig nochmal zu sagen, dass Zorn und Aggression ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Also was dir egal ist, über das regst du dich nicht mehr auf. Wenn du dir nicht mehr die Mühe machst, an jemand heranzugehen, dich mit jemand auseinanderzusetzen, vielleicht auch jemand anzugreifen, also wenn dir sogar deine emotionale Energie für jemanden zu schade ist, dann erst schwindet die Liebe. Aber Aggression schafft erstmal Begegnung. Das merken wir jetzt bei der Aktion Rettet die Bienen. Da schlagen die Wogen hoch und jede Seite ärgert sich. Aber was passiert? Es entsteht Begegnung. Man setzt sich auseinander und zusammen und möchte gemeinsam was bewegen. Dann natürlich der Mittelweg, der Königsweg, konstruktiv. Das Aggressive braucht vor allem körperliche und emotionale Energie. Das Konstruktive braucht Zeit und mentale Energie. Ja, da muss man dann verhandeln und sich erklären und den anderen verstehen wollen und Angebote machen, diplomatisch. Und ob das möglich ist, das hängt ganz stark von der Bereitschaft des Gegenübers ab. Das hat Jesus auch gefunden, manchmal in seinen Jüngern, da hat er auch ganz viel erklärt und sich den Mund fusselig geredet. Aber auch zum Beispiel mit einem Pharisäer namens Nikodemus, der dann nachts gekommen ist. Nach dieser Tempelaktion kam nachts einer von den Pharisäern und wollte einfach mehr wissen. Und Jesus konnte erklären. Oder mit dieser einen Frau am Brunnen, wo er sich lang unterhalten hat. Wenn das Gegenüber bereit ist, dann kann man da reden. Und auch da entsteht Begegnung. Wo keine Begegnung entsteht, ist das, was wir ganz oft machen. das ist der passive Ausweg. Schweigen oder gehen. Das ist mir zu blöd. Das hat Jesus auch gemacht, zum Beispiel in seiner Heimatstadt hat er keine Wunder mehr getan, weil er gemerkt hat, die Leute vertrauen ihm nicht. Die sagen nur, was willst du, bist doch das Nachbarskind. Oder auch mit seiner Familie, die ihn immer für ihre Zwecke so vereinnahmen wollten. Da ist Jesus gegangen, aber nicht, dass er gesagt hat, jetzt sage ich nichts mehr, sondern er hat diese Energie, diese Wut war ja immer noch in ihm, das was zu verändern, die hat er einfach gesagt, die setze ich da ein, wo es sinnvoll ist, wo es mehr Sinn macht. Also wenn du merkst, es gibt irgendwo nichts mehr zu gewinnen und dann diese Energie von der Wut nehmen und woanders einsetzen. Klar ist die konstruktive Methode die beste, aber sie ist nicht biblischer und sie ist vor allem nicht Jesusgemäßer, weil Jesus hat alle drei Formen ausgelebt, je nachdem, was sinnvoll war. Wenn Jesus sich geärgert hat, dann hat er das auch emotional getan, also auch er wurde laut und man hat es ihm auch angesehen, das ist so ähnlich wie in dem Spiel, also ohne Emotionen, das verfehlt dann die Wirkung. Also das könnt ihr mal ausprobieren, ihr könnt mal zu jemandem hingehen, ganz sachlich und in ruhigem Ton und dann sagt ihr, also mein lieber so und so, ich würde gern mal in Ruhe mit dir was besprechen. Ich habe jetzt länger darüber nachgedacht und nach reiflicher Überlegung würde ich dir gern mitteilen, dass ich dich liebe. Das ist total romantisch. Also du brauchst immer auch die Emotion macht die Wirkung. Aber selbst wenn du jetzt deine Liebesgefühle ganz zärtlich oder überschwänglich mitteilst, irgendwann sagt dann dein Gegenüber so, okay, jetzt habe ich deine Worte und ich habe deine Emotionen. Aber wo sind die Taten? Also wenn Liebe nicht in konkrete Tat führt oder dass sich was verändert, dann ist es Geschwätz und Gefühlsduselei. Und so ist es mit der Wut auch. Also Wut, wenn nicht dazu führt, dass sich was ändert, dann ist es vergeudete Energie, dann macht sie dich kaputt und den anderen kaputt. Und das können wir bei Jesus auch gut sehen. Also Jesus hat nicht nur geredet und die Wut hat sich nicht nur aufgeregt, sondern er hat das, was ihm wichtig war, auch praktisch gelebt. Weil es wäre jetzt wenig glaubhaft gewesen, wenn Jesus hat ganz viel über das Anhäufen von Reichtümern gewettert, wenn er selber in einem Palast gewohnt hätte. Jetzt gibt es ja diese Aktion Friday for Future, wo Schüler am Freitag in der Unterrichtszeit auf die Straße gehen und wird debattiert, ist das Schuleschwänzen oder soll man das unterstützen? Glaubhafter wäre das noch, wenn die Schüler das in ihrer Freizeit machen würden und wenn sie sich nicht von den Eltern dahin schippern lassen würden, sondern vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Oder bei dieser Rettet-die-Bienen-Aktion, da hat man jetzt auch gemerkt, wie penibel haben die Gegner hingeguckt, was leben eigentlich die Befürworter? Haben die auch artgerechte Gärten? Kaufen die auch Bio ein? Also, wer sich aufregt, der steht zu Recht im Fokus der Aufmerksamkeit. Ich mag Leute, die sich aufregen, weil das ist nämlich praktisch, wenn die sich über das aufregen, was mir auch wichtig ist. Weil da kann ich mich nämlich super dahinter verstecken und mich dranhängen. Und wenn, da muss ich mich nicht outen und wenn die dann was durchsetzen, wovon ich profitiere, ist das super. Und wenn sich rausstellt, dass das falsch war, ich war ja nicht mit dabei. Quasi. Also ich lasse die anderen, die Bösen, im Kreuzfeuer sein und halte mich schön raus. Weil das große Problem mit dem Ärger ist, woher weiß ich, dass ich richtig liege? Also Ärger ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Und wenn schon Ärger, dann würde ich mir gern sicher sein, dass ich recht habe. Und Jesus hatte da eine Strategie, die klingt ganz einfach und fällt uns doch oft so schwer. Er hat gesagt, ich tue einfach das, was ich den Vater tun sehe. Also ich reg mich auf, worüber sich mein Vater auch aufregt. Und dazu muss er immer im Kontakt sein mit ihm. Und müssen auch wir immer in Kontakt sein mit ihm. Da müssen wir hinschauen. Das war vorhin wie bei dem Spiel. Wenn man nicht hinschaut, weiß man nicht, was die fühlen. Und Jesus wusste auch, was sein Job war und was jetzt nicht sein Job war. Weil Jesus hat sich nicht über alles geärgert, worüber er hätte sich ärgern können. Also zum Beispiel, weder hat er sich mit den Römern angelegt, was durchaus auch nötig gewesen wäre, noch mit Andersgläubigen. Also sein Hauptschmerz waren eigentlich die mangelnde Liebe zu Gott und die Scheinheiligkeit in seiner eigenen Glaubensgemeinschaft, aber nicht die komischen religiösen Praktiken der Samariter oder die Führungspolitik vom Kaiser. Also deine Wut hat auch mit deiner ganz konkreten Berufung zu tun. Wie wäre es, wenn du eine Woche lang deine Gebete, wenn du dich mit Gott unterhältst, beginnst mit der Frage: Gott, was ärgert dich? Und dann ihm die Erlaubnis geben: Lass mich deinen Ärger spüren, also nicht meinen, sondern deinen. Also was macht dich so wütend? Was ärgert dich so, dass du was verändern willst, wo du vielleicht mich dazu brauchen könntest? Und das ganz mutige Gebet wäre dann: Was ärgert dich an mir? Worüber bist du vielleicht auch mal bei mir wütend? Und da brauchen wir eigentlich keine Angst davor haben, weil, wie wir in dem Vers am Anfang ja gehört haben, dieser Ausdruck vom Zorn Gottes ist auch ein Ausdruck von seiner Liebe zu uns. Das heißt, ich bin ihm nicht egal. Er möchte, dass ich mich verändere und ihm ähnlicher werde. Wir gehen jetzt mit Liedern auch in diese Gegenwart Gottes. Das, was, wenn wir das zusammen hier machen, dann ersetzt es nicht, dass das jeder Einzelne für sich auch immer diesen Kontakt pflegen muss und leben. Aber es ist ein Anfang oder es ist vielleicht mal wieder eine Auffrischung oder es macht Appetit auf mehr. Und wir wollen anfangen mit dem Lied, das heißt auch immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr heißt da, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen und ich habe jetzt in Klammern für mich dazugefügt, auch deine Gefühle fühlen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr.